Hallo, ihr Lieben.
Ja, hi und hallo.
Und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle
Currywurst.
und Mord.
Und heute ist Betty wieder dran und ich gebe meinen Senf dazu.
Ja, ich komme heute zu einem ungewöhnlichen Fall, und zwar, wenn Frauen morden.
Oh, das ist selten.
Sehr selten, ne? Manchmal gibt es ja Notwehr oder sowas. Nein, wenn eine Frau einen Mord begeht. Also ich meine, wir hatten ja schon mal so bekannte Fälle, aber Frauen morden doch sehr selten.
Ja.
Also der Fall führt ein bisschen in die Vergangenheit und es geht nach Düsseldorf. Es ist der 20. Oktober 1985. Es ist ein Sonntag. Alle Leute liegen in ihren Betten, schlafen und kurz vor 8, sehr früh, klingelt es Sturm bei einer Mieterin oder einer Wohnungseigentümerin, zwar direkt vor ihrer Türe, vor ihrer Wohnungstüre in einem Mehrparteienhaus, steht eine schluchzende junge Frau mit schulterlangen gelockten Haaren, ein hübsches Mädchen, das bisher sehr unauffällig war, von der sie eigentlich auch nicht so viel mitbekommen hat. Und diese steht da und weint und weint und schluchzt und ist völlig außer sich. So außer sich, dass sie die Frau erstmal reinbittet und in den Arm nehmen muss, weil sie das Gefühl hat, die bricht ihr zusammen. Das ist jetzt die Frage, was ist da passiert? Das fragt sich die Mieterin, das fragen wir uns jetzt. Und zwar geht es um ein Mädchen namens Paula Hettrich. Sie ist zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt.
Es ist ja schon mal gut, dass die Nachbarin überhaupt aufmacht, weil es gibt ja auch Miethäuser, da macht dir gar keiner auf und hilft auch
Richtig.
nicht.
Richtig, richtig, ganz genau. Ja, also die macht auf. Gehen wir mal ein bisschen kurz in deren Vergangenheit zurück. Als sie ein Kind ist, also ihre Mutter ist Ärztin. Und zwar hat sie einen Doktortitel und arbeitet aber nur Teilzeit in einer Gemeinschaftspraxis. In den 80er Jahren war ja das Frauenbild so, dass eine Frau zu Hause ist und Haushalt und Kinder macht. Paulas Mutter entspricht diesem Klischee gar nicht, weil sie damals schon eben den Doktortitel besitzt. Praktizierende Ärztin ist, aber eben nicht mit eigener Praxis, sondern Teilzeit angestellt. Trotzdem kriegt sie dafür auch negative Rückmeldungen nach der Methode, du vernachlässigst deine Familie.
Aber als Ärztin in Teilzeit, also das ist schon ein sehr guter Job, auch in den 80ern und ein sehr gutes Gehalt. Aber da scheint ja dann der Ehemann auch recht modern und gut eingestellt zu sein.
Eigentlich schon, obwohl über den Ehemann ist eigentlich gar nichts in Erfahrung zu bringen. Unter anderem ist auch nicht ganz klar, ob die da zu Hause noch leben. Also der Vater tritt irgendwie gar nicht in Erscheinung. Also für mich aus den Quellen ist nicht mal erkennbar, ob der überhaupt zu Hause ist. Ganz merkwürdige Sache, man hört eigentlich immer nur von der Mutter.
Vielleicht ist sie dann auch tatsächlich verpflichtet, Geld ranzuschaffen, weil es eben keinen Partner gibt. Es könnte ja auch eine einmalige Sache gewesen sein oder eine Affäre.
Nee, die sind schon verheiratet gewesen. Also Paula kennt ihren Vater auch und das ist, also es ist nicht klar, ob die geschieden sind oder, also jedenfalls, die waren irgendwann verheiratet und möglicherweise ist auch alles in Ordnung, sondern der hat sich einfach aus der Presse später rausgehalten. Das kann auch gut sein. Die Mutter ist als eine sehr warmherzige und liebevolle Mutter bekannt. Typisch in sozialen Berufen, ne? Sie ist auch meistens zu Hause, ist eben nur Teilzeit beschäftigt. Aber eigentlich wird sie auch in der Praxis deutlich unter ihrer Qualifikation beschäftigt. Damit geht's schon los eigentlich. Als Rollenbild kriegt sie natürlich öfter auch zu hören, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist. Ja, und die Paula, die wird aber irgendwie ein bisschen komisch. Die wird ab einem bestimmten Zeitpunkt verändert die sich, und zwar etwa so ab 11, als die Pubertät anfängt. Genau, die werden zickig und die Paula, die hat nur Einser in der Schule und hat plötzlich den Wunsch, ein Schuljahr zurückversetzt zu werden. Das ist
Merkwürdig.
sehr merkwürdig, ne? Sie macht so ein Theater und weigert sich, dass irgendwann die Mutter, obwohl sie das nicht verstehen kann, und auch die Schule, obwohl sie es nicht verstehen können, nachgeben und die Paula ein Jahr zurückversetzen.
Also die Gründe könnten jetzt sein, sie hat da eine bessere Freundesgruppe ein Jahr zurück, vielleicht auch einen Schwarm, vielleicht wird sie gemobbt und es gibt nur eine einzügige Schule, dass es gar keine Parallelklasse gibt. So meine Gedanken, wenn jemand freiwillig zurückgeht, wahrscheinlich einzügige Schule, Freunde, die ein Jahrgang unter einem sind.
Ja, es wäre denkbar, ne? Dazu kommt, dass die Paula dann zurückversetzt wird und dann beginnt bei ihr die Essstörung. Paula isst nichts mehr. Und als sie gefragt wird, warum nicht, sagt sie, sie möchte nicht mehr wachsen. Sie ist ziemlich groß und ist also mit 13 Jahren 1,76 Meter groß, wiegt aber nur noch 30 Kilo.
Okay, das hat dann also nichts mit Freundeskreis zu tun, sondern ich möchte nicht älter werden.
Ganz genau, du hast genau den Punkt erwischt. Sie möchte nicht älter werden. Als man sie auch fragt, warum sie nichts isst, sagt sie, sie möchte nicht älter werden und sie möchte nicht wachsen und sie möchte vor allem keine Frau werden. Ja, die Eltern schauen der Sache hilflos zu, versuchen es wohl auch mit Ärzten. In der Öffentlichkeit ist ganz klar, die Mutter ist schuld. Das war früher so ganz weit verbreitet, wenn ein Kind eine psychische Erkrankung hat, ist immer die Mutter schuld. Natürlich ist sie extra schuld, weil sie auch noch Teilzeit arbeiten geht, statt zu Hause zu leben, wie eine ordentliche Frau das tut.
Aber ich habe da einen ganz anderen Gedanken.
Ja, sag mal.
Wenn ein Mädchen keine Frau werden will, was in der Pubertät ja auch öfter mal vorkommt, der Körper verändert sich, hat das für mich so einen Beigeschmack wie, okay, ich bin negativ auf meine Weiblichkeit angesprochen worden. Das heißt, entweder du bist angebaggert worden von einer Person, von der du das nicht wolltest, oder eben dir wurde gesagt, hör mal, du bist hässlich, du hast keinen Busen. Aber wenn jemand extra abnimmt, um keinen Busen zu bekommen, denke er, also ersteres, nämlich, dass jemand sie auf ihre Rundungen angesprochen hat und weibliche Formen und vielleicht jemand, von dem sie das überhaupt nicht gewollt hat.
Ich glaube, da bist du schon auf der richtigen Spur, wo ich da wieder sagen muss, wir müssen da auch jetzt viel spekulieren, weil es gibt da hinterher kaum Quellen. Es wird in der Öffentlichkeit der 80er Jahre über sowas nicht gesprochen. Ja, es ist einfach wieder ein Tabu. Und, sie selber findet eben, dass sie immer noch zu viele Rundungen hat und immer noch zu weiblich aussieht und natürlich zu dick ist. Auf keinen Fall aber möchte sie eben wachsen. Also das ist jedenfalls eine Persönlichkeitsstörung. Das ist kein Spleen, den jemand hat. Das ist eine wirklich schwere Krankheit. Vor allem mit 30 Kilo ist sie dann irgendwann immer an der Grenze zu Leben und Tod. Es ist auch für Eltern, glaube ich, nicht einfach, das auszuhalten, dass das Kind immer mit einem Bein ja im Grab steht. Weil es ab einem bestimmten Punkt ist das dann eine Entscheidung, wo das jemand sagt, oh, ich esse jetzt 2 Tage nichts, wo der dann einfach tot ist. Oder du rufst einen Krankenwagen und lässt ihn zwangsweise in der Psychiatrie einweisen und zwangsernähren. Das ist dann immer so der Punkt, ist der schon erreicht, ist der nicht erreicht und ist, was Eltern natürlich extreme Sorgen macht.
Ja, aber wie du schon sagst, in den 80ern wird das eher noch verschleiert, als dass man da öffentlich Hilfe sucht.
Richtig. Und
wahrscheinlich gibt es auch nicht so viele Anlaufstellen zu der Zeit.
Nein, gibt es nicht. Es gäbe jetzt nur eben eine Psychiatrie oder Psychologen. Ich weiß nicht, ob die Eltern das jetzt gemacht haben oder nicht. Paula wird mit 13 zur absoluten Schulverweigerin. Die geht nicht mehr in die Schule. Gar nicht mehr. Also alle Maßnahmen, auch Zwangsmaßnahmen, sie wieder in die Schule zu bringen, scheitern. Sie haut sofort ab, sobald sie in die Schule gebracht wird. Also für das Umfeld auch ist das zu Tode hungern natürlich echt eine Katastrophe. Irgendwann findet die Paula aber etwas ganz anderes, was sie interessiert. Und zwar findet sie in Düsseldorf, in einem Eiscafé wird eine Serviererin und eine Verkäuferin gesucht. Und sie bewirbt sich. Und dieser Salon
war noch recht jung, also 13, 14?
Nee, ich glaube, sie ist sogar noch ein paar Jahre älter. Also sie ist da wohl 2 Jahre, also muss sie da 19 sein zu dem Zeitpunkt. Was sie in der Zwischenzeit gemacht hat, ist nicht bekannt. Da ist Schweigen drüber, also mit etwa 19 kommt sie als Serviererin in dieses Eiscafé. Und es scheint auch wieder ein bisschen besser zu gehen, denn sie ist nicht mehr ganz so dünn, sondern ist jetzt vielleicht 40 Kilo. Die Magersucht ist jetzt auf den ersten Blick nicht mehr so zu erkennen. Also bei 1,76 sind auch 40 Kilo totales Untergewicht. Es fällt jetzt nicht mehr so doll auf.
Okay.
Ihr gefällt die Arbeit in dem Café. Und es ist auch nicht irgendein Eiscafé, sondern es gehört Giuseppe Palatini. Und Giuseppe Palatini ist einer, der mehrere Eiscafés in Düsseldorf hat und ist der Inbegriff für Eis. Und darum betitelt ihn die Bild-Zeitung auch als der Eiskönig von Düsseldorf.
Wie alt ist Giuseppe?
58.
Oh.
Charlie, die Hörer können nicht sehen, wie du guckst, aber dir geht gerade ein Licht auf. Also das Eiscafé ist berühmt. Ich kenne es natürlich auch. Und wie alle in Düsseldorf ist Eis, denkt man natürlich immer sofort an Palatini. Weil das Eis ist einfach wirklich mega lecker und ganz tolle Eiskreation und nettes Personal. Die haben auch ganz viele Filialen in Düsseldorf. Ist auch eine total angenehme Atmosphäre, wo auch echte Italiener noch so laufen. Und Giuseppe ist so typischer italienischer Patron. Der hat eine Frau, der hat Familie, der hat die Filialen, der regiert sein Imperium wie ein Familienvater. Auch die Angestellten sind so in der Rolle von Familienmitgliedern so. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und die Mitarbeiter sind auch sehr lange da und sind auch sehr loyal ihm gegenüber. Der hat so ein richtig typisches, traditionelles, ja, wie man sich einen Patron im besten Sinne vorstellt, der sich um die Geschäfte kümmert, um die Familie und für den die Angestellten Familienmitglieder sind, so ungefähr, im weitesten Sinne. Das ist genau das, was die Paula gebraucht hat. Die Paula ist so verzweifelt, auch auf der Suche nach einem väterlichen Vorbild. Offenbar hat Papa irgendwie gefehlt, ja, dass sie also von dem Giuseppe Pallantini von Anfang an fasziniert ist. Was sie allerdings, sie weiß zwar, dass der verheiratet ist und das ist für sie auch nicht das Problem, denn sie fühlt sich wie so eine Tochter für ihn. Und er merkt, dass es ihr seelisch nicht gut geht und fängt an, sich ein bisschen um sie zu kümmern. Aber durchaus positiv, indem er sie öfter drauf anspricht. Später wird sie sagen, im Bewerbungsgespräch hätte sie ganz kurze Haare gehabt und da hätte er sie gefragt, sag mal, ich weiß bei dir nicht, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Und da hätten sie beide herzlich drüber gelacht und dann hätte sie gesagt, ja, Mädchen. Es wäre auf den ersten Blick gar nicht erkennbar gewesen.
Ja, wenn man auch so schlank ist und eben keine Rundung hat, dann kann man auch durchaus als ein junger Mann durchgehen. Heute wäre das wahrscheinlich gar nicht mehr so möglich, so eine Äußerung. Da wird man direkt verklagt.
Ja. Ja. Beide haben auch herzhaft drüber gelacht und war auch für beide okay, ne? Und dann wird sie eingestellt und zum ersten Mal in ihrem Leben geht sie auch wirklich gerne dahin. Sie geht gerne zur Arbeit und vor allem sie fängt auch dort an, das Eis zu essen. Ja, und deshalb wird sie tatsächlich nach einem Jahr oder so auch ein bisschen, vielleicht wiegt sie dann 50 Kilo. Also sie ist immer noch sehr untergewichtig. Ne? Sie ist immer noch untergewichtig, deutlich untergewichtig, aber eben mehr in einem lebensgefährlichen Zustand.
Ja, wo man denkt, das ist an sich total gut, ja.
Total gut, ne? Sie fühlt sich da gut und wenn sie so einen seelischen Durchgänger hat, dann geht der Giuseppe mit ihr spazieren. Mhm. Giuseppe nimmt sich also jeden Tag eine Stunde Zeit, um mit seiner psychisch beeinträchtigten Mitarbeiterin eine Stunde durch die Stadt zu laufen. Und die befinden sich dann auch im öffentlichen Raum. Also es ist nicht geheim oder mit Küsschen oder Hände halten, sondern es ist einfach, sie gehen spazieren und sie erzählt ihm ihre Probleme.
Das ist total nett. Vielleicht macht er das ja auch bei anderen und eigentlich klingt das ja erstmal noch völlig harmlos.
Genau, ne? So wie so ein väterlicher Freund. Und die anderen aus dem Betrieb, denen erscheint das auch nicht so ungewöhnlich. Ja, nur was weder die Paula noch viele Leute wissen, der Giuseppe Pallantini hat tatsächlich noch verschiedene Affären mit allen möglichen Frauen.
Oh.
Kommen wir zu den Schattenseiten des Daseins als Patron. Unter anderem lebt er heimlich mit einer Frau phasenweise zusammen, der er seit Jahren erzählt, er werde sich demnächst von seiner Frau scheiden lassen und würde dann sie heiraten. Doch immer gibt es irgendetwas, was dagegen spricht. Am meisten spricht dagegen, dass seine Ehefrau davon gar nichts weiß. Weder von einer Frau noch von einer Scheidung. Im Gegenteil, beide erfüllen so das katholisch-traditionelle italienische Familienbild und da ist überhaupt nicht von Scheidung die Rede. Das weiß die andere Frau aber nicht. Die andere Frau weiß auch nicht, dass Giuseppe jeden Tag eine Stunde mit Paula spazieren geht. Und sie weiß auch nicht, dass Giuseppe noch mehrere andere Frauen als klein und süße Affären nebenbei laufen hat.
Ja, der scheint seine Zeit gut einzuteilen.
Jawohl. Ich muss mal eben geschäftlich in die Filiale und dann geht man auf einen kleinen Sprung woanders hin. So ungefähr.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Gut, also aber irgendwie scheint das alles zu laufen, weil keiner sich wirklich darüber aufregt. Die Frauen regen sich nicht auf, die Ehefrau regt sich nicht auf, niemand regt sich auf, alle sind zufrieden, also ist irgendwo auch kein Problem.
Ja, dann?
Bis auf die Geliebte, die darauf wartet, dass jetzt endlich die Scheidung kommt.
Also die Geliebte Nummer eins sozusagen.
Die Geliebte Nummer eins, ne? Und dann ist irgendwann der Punkt, wo Giuseppe anfängt, in der Paula mehr als nur das kleine, liebe Mädchen zu sehen. Vielleicht, weil sie jetzt auch ein bisschen zugenommen hat, weil sie ein bisschen weiblicher wird, weil sie nicht mehr wie so ein Junge wirkt. Und weil er sich denkt, ja, die ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, ist die verliebt? Aber eigentlich ist die Paula nicht verliebt, wird sie sagen später, sondern sie ist fasziniert und sie hat einen Vater gesucht. Haben die beiden irgendwann zusammen, überschreiten sie die Grenze zwischen so einer Vater-Tochter-Beziehung und zumindest er möchte mehr und sie vielleicht auch. Sie ist drauf eingegangen, die Paula, und so entsteht so eine Art, ja, ich sag mal vorsichtig, Liebesbeziehung. Paula aber wohl noch zu Hause wohnt, mietet er ihr dann eine Wohnung.
Oh!
Diese Wohnung wird hinterher, man feststellen, besteht überwiegend aus einem Schlafzimmer mit einem großen Bett, was also schon ziemlich klar hervorhebt, was dort überwiegend stattfindet. Und am Anfang geht die Paula wohl auch ganz darüber ein, aber von Anfang an, das wird sie später sagen, ist bei ihr plötzlich das Gefühl von Ekel und Abscheu entstanden. Und immer, wenn sie mit ihm Sex hat, fühlt sie sich, ich meine, er ist 37 Jahre älter als sie, fühlt sie sich benutzt und beschmutzt. Das Wort beschmutzt sagt sie immer wieder und sie fühlt sich ekelig und sie beginnt auch noch so sich zu waschen und zu schrubben und also was man wieder unter so einem Waschzwang ausmachen würde, weil sie das Gefühl hat, sie muss sich danach reinigen, weil sie so schmutzig ist. Er verbringt übrigens auch die Wochenenden bei ihr, was auch niemanden in seiner Familie irgendwie aufregt. Und möglicherweise hat seine Frau sich längst damit gefunden, damit so zu tun, als wäre alles okay. Man weiß es nicht. Aber sie fängt eben auch an, sich zu schrubben. Und ich würde ja jetzt, was würdest du vermuten? Also
sie sollte ihm dann schon sagen, du hör mal, das war ganz nett, aber ich habe festgestellt, das ist doch nicht das Wahre. Und es tut mir leid, aber wir sollten das beenden. Aber vielleicht hat sie natürlich auch Angst um ihren Job, den sie sehr gerne macht. Also wird sie weiter schweigen?
Ja, also ich würde jetzt denken, das deutet eigentlich auch darauf hin, dass sie in ihrer Kindheit vielleicht missbraucht worden ist. Weil dieses Verhalten so total typisch ist, ne, eigentlich. Aber das wissen wir nicht. Es gibt keine Quellen darauf, ne. Also gar nichts. Also man kann nur Hypothesen anstellen. Aber tatsächlich wäre das, was du gesagt hast, die normale Reaktion, die jemand zeigen würde. Hör mal, es war nett mit dir, aber jetzt möchte ich doch nicht mehr. Wäre die normale, gesunde Reaktion, würde ich sagen. Ne? Und das sagt sie aber wohl nicht. Sie sagt immer wieder zu ihm, mir fehlen die Spaziergänge.
Oh, also so ein versteckter Hinweis. Und das wird er wahrscheinlich nicht verstehen. Vielleicht geht er auch mit ihr einmal spazieren, aber will danach trotzdem weiter.
Er möchte immer mehr Sex, weil er verbringt ja trotzdem Zeit mit ihr, ne, aber sie möchte die Zeit anders verbracht haben und sie sagt dann auch später, sie hat in ihm ihren Vater gesehen. Hätte in ihm halt wirklich eine Art Papa. So, und für sie ist das eine absolute Katastrophe. Der Sex wird für sie immer schlimmer, aber sie wehrt sich auch nicht. Also es ist auch nicht ein einziges Mal, dass sie sagt, nee, ich möchte nicht. Sondern er kommt, will Sex, sie macht das alles.
Ja, bei einem älteren Mann, der jetzt nicht so feinfühlig ist wie unsere Generation danach, der wird das nicht bemerken.
Der kam auch wirklich gerne und dachte auch, sie freut sich. Der hat ja gesehen, sie mag ihn, ne? Sie himmelt ihn an, sie findet ihn toll, sie tut alles, sie arbeitet, sie möchte von ihm gesehen und gemocht werden. Läuft doch alles super. Aber sie möchte keinen Sex.
Verständlich.
Und dann macht sie sich natürlich selber Vorwürfe, weil sie sich ja drauf eingelassen hat, sozusagen, ich bin ja selber schuld, ich bin ja drauf eingegangen. Ich hätte ja auch Nein sagen können.
Ja, das nicht, aber sie könnte ja jetzt Nein sagen. Das wäre so der einzige Vorwurf, den man sich selber machen kann.
Das wäre wieder eine gesunde Reaktion, zu sagen, nö, ich habe darüber nachgedacht, nö, ich möchte das, glaube ich, nicht. Das wäre eine gesunde Reaktion eines, in ihrem Gedankenkopf entsteht jedoch was ganz anderes, nämlich ich komme aus der Situation nicht raus. Ich habe ihr ja lieb, wie ein Papa, aber ich komme da nicht raus.
Das sind aber auch normale Gedanken, wenn du jemanden lieb hast, ja, nicht mehr die Liebesbeziehung möchtest. Also das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, dass du jemanden vielleicht nicht verlieren möchtest, den du wirklich lieb hast. Und wo du dann sagst, okay, der liegt mir doch am Herzen. Und du nicht weißt, wie bringe ich dem das jetzt bei. Das kann ich schon nachvollziehen.
Ja, ich auch. Dazu kommt, dass er ihre einzige Bezugsperson momentan ist, weil sie überhaupt keine anderen Kontakte drumherum mehr hat.
Kein Wunder, wenn man die Wochenenden immer mit seinem Chef verbringt.
Da hast du recht, da hast du absolut recht. Da hast du leider recht. Ja, und nun überlegt sie, wie sie aus der Situation kommt. Und da fasst sie dann plötzlich so den Gedanken, ach, es wäre doch schön, wenn sie auch wüsste, wie man sich wehrt. Und dann kommt sie irgendwann auf die Idee und kauft sich in einem Düsseldorfer Waffengeschäft eine Armbrust. Diese ist frei verkäuflich ab 16. Man geht davon aus, dass jemand, der sich ein so großes, unhandliches, umständliches Gerät kauft, das für mittelalterliche Feste braucht, um das als Attribut mit sich herumzutragen oder auf mittelalterlichen Märkten zum Armbrustschießen anzutreten oder eben in einem der Vereine das zu betreiben, die es ja auch gibt. Leute von heute unterschätzen, dass das sozusagen die Pistole des Mittelalters war. Ein hochgefährliches Teil, das mit einer unglaublichen Kraft Pfeile abschießt, die auch durch die Blechrüstungen der Ritter durchgeschlagen haben. Also das ist kein Spielzeuginstrument, sondern es sieht zwar so aus, ist aber eigentlich so waffentechnisch so ein Vorläufer an Gefährlichkeit von einer Pistole und ist vor allem auch von einer Frau zu bedienen.
Sind die Vorschriften wahrscheinlich nicht so streng wie heute?
Richtig. Und du brauchst als Frau nur diesen Pfeil einzulegen. Du brauchst dann nur diesen Mechanismus, dieses recht großen Gerätes in Gang zu setzen. Und dann drückst du da nur noch drauf und dann geht der mit einer unglaublichen Kraft geht der ab. Und den hat sie nun im Kleiderschrank bei sich. Zu Hause in ihrem Liebesnest. Und so auch an diesem 20. Oktober, an diesem Sonntagmorgen. Und da hatte sie am Abend noch mit Giuseppe Sex. Dann sagt sie sich, er wird so gegen 9, 9:30 aufwachen, wie immer. Dann hat er sofort nochmal Sex mit ihr. Dann geht er duschen. Dann gehen sie essen, wie immer sonntags. Und dann fährt er nach seiner Familie, um zum Nachmittagskaffee zu Hause zu sein. Wie immer. Ja, und nun wird sie um 8:10 wach und weiß, er wird erst um 9:30 oder um 9:30 wach. Und dann liegt sie da in ihrem Bett. Draußen ist es noch ein bisschen dunkel. Und dann denkt sie an die Armbrust, die sie da gekauft hat. Und dann steht sie auf, geht zum Schrank, öffnet den Schrank, holt die Armbrust und schießt auf ihn.
Und er schläft.
Sie zielt auf sein Herz und trifft. Sie schießt dann noch ein paar Mal zur Sicherheit. Er muss sich dann wohl auch aufgebäumt haben. Also sie hat wohl auch gleich sehr gut getroffen. Er muss sich dann wohl noch ein paar Mal aufgebäumt haben und gemerkt haben, dass da mit dem Herz irgendwas nicht stimmt. Jedenfalls stirbt er ziemlich schnell. Also es ist ein hocheffektives Mordwerkzeug. Und dann hat sie noch ein paar Schüsse, die ihn am Oberschenkel und an der Hüfte treffen mit den Fallen. Aber da muss er wohl schon tot sein. Es muss sehr schnell gegangen sein. Ja, dann lässt sie die Waffe sinken und dann klappt sie zusammen. Und dann rennt sie 8:15 schreiend runter zu der Nachbarin und erzählt der, ich habe gerade meinen geliebten Giuseppe Palatini erschossen.
Okay, aber sie ist sofort geständig und er findet auch keine Lügengeschichte im Gegensatz zu allen anderen, die wir hier oft behandelt haben, muss man tatsächlich sagen.
Nun hat sie aber solche Erregungszustände, dass sie vom Schreien und Weinen gar nicht mehr aufhören kann. Die Nachbarin holt jetzt Polizei und Krankenwagen und der Krankenwagen stellt, also der Notarzt stellt eben fest, gut, der Palatini ist tot, kann man nichts machen, ist an einem Armbrustschuss ins Herz getroffen und gestorben. Die Polizei kommt, aber er muss sich jetzt erstmal um Paula kümmern. Denn Paula ist so hochgradig erregt, dass man nicht weiß, also aufgeregt und aufgewühlt, dass durchaus es auch Sorge um ihr Leben gibt. Er spritzt ihr jetzt Valium. Und zwar in einer sehr hohen Dosis. Und er weist auch die Polizei darauf hin und sagt ausdrücklich, das Mädchen ist nicht vernehmungsfähig. Die hat so viel Valium bekommen, die würde alles erzählen, was sie wollen. Die ist nicht vernehmungsfähig. Sie müssen warten, mindestens 12 Stunden, wenn nicht mehr, 24 Stunden, bis die Wirkung des Valiums abgeklungen ist und bis die wieder zu sich gekommen ist. Das wird auch so irgendwie protokolliert. Und dann dreht er sich um und geht. Und die Polizei hält sich keine Sekunde daran, sondern schnappen sich die Paula, die jetzt voll unter Drogen steht und beginnen mit der, wie sie sagen, ein freundliches Gespräch von genau 2 Stunden Länge. In dem Gespräch sagt sie nicht nur, dass sie den erschossen hat, sondern sie hat geplant, den zu erschießen. Sie hat das immer schon geplant und lauter solche Geschichten. Und vieles sind Formulierungen, die ein 21-jähriges Mädchen so gar nicht verwenden würde, sondern die juristisch so formuliert sind. Zweifel entstehen, dass die Paula das so gesagt hat. Ein Anwalt wird ihr verweigert. Immerhin darf sie nach den 2 Stunden einmal ihre Eltern anrufen, die auch beide sofort kommen. Die Eltern, genau wie die Paula, noch nie im Leben im Gesetz in Konflikt gekommen, fragen dann die Polizei, ob sie sich einen Anwalt jetzt nehmen sollen. Und die Polizei sagt, nee, lassen Sie sich mal Zeit, brauchen Sie noch nicht. Und das ist natürlich ein verhängnisvoller, fataler Fehler, denn danach kommt dann ein Verhör über mehrere Stunden bis in die Nacht hinein, wo merkwürdige Formulierungen dann drinstehen, wo du nicht denkst, dass eine 21-Jährige solche juristischen Formulierungen kennt. Ein Mädchen ohne Schulabschluss, ein Mädchen, das jahrelange Schulverweigerin war, ein Mädchen in einer psychischen Ausnahmesituation, sondern wo man das Gefühl hat, ja, die hat zu allem Ja gesagt, was ihre Verhörenden hören wollten. Aber man weiß es natürlich nicht. Ne? Aber sie sagt natürlich ganz klar, ja, ich habe mir diese Armbrust gekauft, ich hatte vor, ihn zu töten. Das hat sie ganz klar gesagt, dass sie mehrere Pfeile auf ihn abgeschossen hat und kein Problem. Dann kommt sie in Untersuchungshaft und immer noch wird ihr der Anwalt dann verweigert. Und jetzt kommen fatale Sachen. Die Bild-Zeitung erfährt davon. Die Bild-Zeitung hat einen Anwalt, der die Bild-Zeitung vertritt. Und der stellt sich jetzt bei der Polizei vor und sagt, er ist der Anwalt von Paula.
Gemacht, ja.
Ne? Super. Gemacht. Dann führt er ein Gespräch mit ihr und sagt dann auch, er wird sie vertreten, kriegt aber letzten Endes alle Informationen aus ihr raus. Tatsächlich vertritt er sie natürlich gar nicht, sondern am nächsten Tag erscheint ein Riesenartikel in der Bild-Zeitung. Ob er daran beteiligt ist oder nicht, weiß man nicht. Es ist sehr stark zu vermuten, denn es enthält jetzt sozusagen Internas. In der Bild-Zeitung hat das Mädchen sofort den Namen Die Armbrust, Mörderin von Düsseldorf. Mit ein ganz groß aufbereitetes Theater, wobei immer noch vergessen wird, dass sie eigentlich immer noch unter dem Valium steht. Und suizidgefährdet ist. Die Presse fängt jetzt allgemeine Art Treibjagd auf die junge Frau an. In den 80er Jahren ist es eben so, eine Frau tötet nicht. Also eine Mörderin kriegt sowieso eine andere Strafe. Und natürlich die Tatsache, dass der Gute geschlafen hat, wird natürlich jetzt zum Verhängnis, ne? Weil das jetzt ein klares Indiz ist für Heimtücke und Mord. Also für einen heimtückischen, lange geplanten Mord. Die Frau ist noch wirklich, also ihr müsst euch mal diese Waffe ansehen, das ist ein Riesentrumm. Und schon für die Polizei sehr schwer zu verstehen, warum die so ein großes Gerät, die das überhaupt machen kann. Der Bild-Zeitungsanwalt verteidigt sie dann doch nicht. Es erscheint dann doch ein Anwalt namens Jürgen Wessing, der dann den Fall übernimmt. Und der fängt als erstes natürlich damit an zu sagen, dass das nicht legal ist, das Mädchen unter Valium da unter Druck zu setzen. Und dann natürlich macht er auf die Widersprüche im Verhör aufmerksam, ne? Und versucht dann eben, nicht in Frage zu stellen, sie war das, ist auch gar keine Frage, dass sie das war, aber auch ihre Gründe und ihre Vorgeschichte, also dass sie eigentlich einen väterlichen Freund gesucht hat und dass das für sie nicht das ist, was sie eigentlich gewollt hat. Ne, irgendwie so ein, also er hat dann auch Zweifel gejagt, also wie sie ihn gesät, diese öffentliche Hetzjagd, die jetzt über sie ergeht. Er hat versucht, etwas mehr Verständnis da hereinzubringen, was ihre Motive sind. Ja, also jedenfalls wird sie 2 Jahre später zu 9 Jahren wegen Mord verurteilt. Und das scheint eigentlich auch ein ganz gutes Strafmaß zu sein. Beim Prozess wird noch gesehen, wie ihre Mutter neben der Frau Palatini sitzt, die beide ganz sachlich miteinander sprechen. Und das ist also die Strafe, die Paula dann bekommen hat. Es ist nicht bekannt, wie es ihr danach dann ergangen ist, ob es ihr heute seelisch besser geht als damals. Aber es wäre ihr zu wünschen, obwohl das natürlich keine Entschuldigung für einen Mord ist, mit einer Armbrust auf einen Schlafenden. Damit wäre ich dann am Ende
unseres heutigen Falls. Also ihr Lieben, wenn ihr einen Geliebten habt, dann tötet ihn nicht, sondern macht vorher Schluss.
Das ist ein sehr weiser Rat. Charlie, das ist ein sehr weiser Rat. Macht vorher Schluss. Ganz genau. Ne? Damit sich sowas nicht mehr wiederholt.
Ja, gut, ihr Lieben.
Gut, ihr Lieben.
Bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal und genießt jetzt die Osterzeit. Bis dann, ciao.